Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung.
Herzlich willkommen, liebe Diana. Voll schön, dass wir uns heute hier zum Podcasten treffen und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu quatschen.
Ja, ich habe mich total gefreut, als du mich gefragt hast. Und für dich nehme ich mir natürlich immer gerne Zeit. Und ich bin ganz gespannt und aufgeregt und freue mich richtig.
Richtig cool. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil sie vielleicht einfach in einem anderen Bereich unterwegs sind oder so, stell du dich doch vielleicht am Anfang einmal ganz kurz vor, musst noch nicht deine Lebensgeschichte erzählen, einfach mal kurz deine quasi Rahmendaten und Fakten, wer bist du, wo wohnst du und was machst du?
Ja, genau. Ich bin Diana. Ich bin hier aus Bremen zugeschaltet. Da wohne ich nämlich schon sehr lange. Ich bin eigentlich Österreicherin. Und ich lebe hier mit meiner Familie, meinen 4 Kindern, meinen Tieren und sitze hier in meinem wunderschönen Atelier Coart 81 und freue mich auf unseren Austausch heute.
Richtig cool. Du bist auch schon tatsächlich seit ein paar Jahren selbstständig, gell? 2015, stimmt das?
Ganz genau, 2015. Ich sag mal so, 2014 hat mich das Sketchnote-Fieber erwischt. Da habe ich mich quasi infiziert. Und schon habe ich mich 2015 selbstständig gemacht, habe aber noch parallel gearbeitet, angestellt und habe das dann so weit ausgebaut, bis ich sagen konnte, jetzt ist gut, jetzt will ich nur noch mein eigenes Ding machen sozusagen. Mhm. Ganz genau.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du machst, oder dich hat das Sketchnote-Fieber gepackt. Dein Account auf Instagram heißt auch Sketchnotes by Diana. Erklär doch mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, denen das nicht sagt, was sind Sketchnotes? Was muss man sich darunter vorstellen?
Genau, im Grunde genommen sagt das ja schon der Name. Sketch heißt ja zeichnen, kritzeln, doodeln und Note heißt Notizen, notieren sozusagen. Und Sketchnotes ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Kombination aus Wort und Bild. Denn Wort und Bild verstärkt sich sozusagen gegenseitig und Sketchnotes ist einfach eine andere Form der Aufzeichnung, wenn man so will. Du kannst ja, wenn du etwas hörst, kannst du theoretisch einfach nur mitschreiben oder vielleicht mittippen. Besser wäre eigentlich fast schreiben, aber du kannst auch mitzeichnen. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, weil viele denken dann, sie müssten alles zeichnen und dann entsteht da so ein Wimmelbild. Es geht nicht um Wimmelbilder, überhaupt nicht, weil Wimmelbilder sind ja interpretierbar, ja. Vielleicht kennst du die Wimmelbücher. Wenn nicht, dann wirst du sie kennenlernen, wenn dein Baby da ist. Die sind interpretierbar. Da kannst du dir ja überlegen, was da passiert. Und Sketchnotes bedeutet, ich zeichne, ich schreibe sogar erstmal und ich unterstütze das Geschriebene mit Zeichnungen, weil Bild und Wort verstärkt sich gegenseitig und das ergibt dann einfach ein effektiveres Kommunikationswerkzeug, wenn man so will. Ganz genau.
Okay, ja, verstehe ich. Das heißt, es ist eine Visualisierungsmethode, so ein bisschen, ne? Und ganz eine, wie du sagst, Aufzeichnungsmethode. Da fällt mir auch direkt der Begriff noch Graphic Recording ein. Habe ich bei dir auch gefunden. Machst du auch, gell?
Genau, Graphic Recording ist nochmal so ein bisschen das nächste Level. Sketchnotes ist ja, wenn man so möchte, kann ja auch etwas sein, was ich einfach nur für mich mache oder wenn ich das in Ruhe mache. Ich muss ja auch nicht immer was sketchen, was ich gerade, wenn ich gerade wo zuhöre. Ich kann ja auch einfach ein Thema sketchen. Und beim Graphic Recording ist es so, da ruft mich zum Beispiel ein Unternehmen an und sagt, wir haben eine große Konferenz und wir möchten die Vorträge gerne mitgezeichnet haben. Dann gehe ich dahin und bringe meine große Zeichenwand mit oder aber mein iPad und dann zeichne und schreibe ich das eben in dieser Visualisierungsform auf, was ich höre, was ich verstehe, um dann am Ende ein fertiges Bild zu haben, mit dem im besten Fall der Kunde danach auch weiterarbeiten kann. Und das geht, wie gesagt, analog, aber auch digital. Jetzt in den letzten 2 Jahren war natürlich sehr viel digital, da werde ich dann quasi einfach zugeschaltet. Das geht auch. Also ich werde zugeschaltet in Zoom oder Teams-Meetings oder was auch immer. Und dann höre ich dazu und zeichne das Ganze dann auf dem iPad. Ganz genau.
Krass. Also das ich muss sagen,
Impro-Theater mit Stift sozusagen.
Ja, genau. Genau. Und ich finde das total faszinierend. Ich könnte mir das nie vorstellen. Parallel, also was ist das für ein Riesendruck, wenn man da quasi instantly reagieren muss auf das, was man hört und womöglich ja auch noch in Themen, die jetzt nicht das eigene Steckenpferd-Thema sind. Und dann das aufs Papier zu bringen.
Also Perfektionismus kann man da nicht gebrauchen, das muss ich gleich vorab sagen. Also da muss man schon das Unperfekte mögen. Und so bin ich auch. Ja, ich bin eben nicht besonders perfektionistisch. Und es gibt aber auch schon eine Vorbereitung. Und ich meine, für mich ist es halt toll, ich komme mit Themen in Berührung, ob das Thema Kirche ist, ob das in einem Pharmaunternehmen ist oder bei VW oder was auch immer. Man kommt mit Themen in Berührung, mit denen man sich natürlich auch vorab ein bisschen auseinandersetzen muss. Und das erweitert unfassbar den Horizont, muss ich sagen. Und es gibt Themen, die gehen einem leicht von der Hand. Was ist ich? Jugendarbeit, Bildung und so weiter. Alles, womit ich mich identifizieren kann. Es gibt aber auch Themen wie IT, die gehen eben schwerer von der Hand. Aber wenn man sich gut vorbereitet mit dem Kunden auch vorab, dann kriegt man das alles hin. Und wenn man ganz viel geübt hat, so grundsätzlich. Genau.
So wie du, einfach schon viel Erfahrung hat.
Ja, mittlerweile kann man das wirklich so sagen, auf jeden Fall, ja. Und man muss ein bisschen Leidenschaft, aber das kennst du ja auch, du musst die Leidenschaft haben für diese Kreativität und dann kommt hinten auch was raus.
Genau. Also ich wusste, du hast Bücher geschrieben, aber gestern habe ich nochmal so auf deiner Website geguckt, du hast ja Publikationen ohne Ende.
Ja, das stimmt.
Richtig, richtig krass.
Ja, es ist ja so, dass ich, also wie gesagt, Sketchnotes 2014 entdeckt, 2015 selbstständig gemacht und dann war ja dieses Thema Bullet Journal, das schwappte ja auch nach Deutschland, das fand ich mega spannend. Und habe da so geguckt auf Instagram, habe aber auch nie so richtig was gefunden, außer natürlich die Website von Ryder Carroll und wollte aber das System verstehen, jetzt unabhängig von diesen ganzen hübschen gestalteten Seiten, denn es ist beim Bullet Journal ganz wichtig, auch das System zu verstehen und habe gemerkt, es gibt ja gar nichts auf Deutsch so richtig. Es gab mehrere Blogs, die das irgendwie behandelt haben und musste mir da links und rechts alles zusammensuchen. Und da habe ich gedacht, du schreibst da halt ein Buch drüber. Und dann habe ich das war 2018, also ich habe erst das Bullet Journal natürlich erstmal geführt, ab 2016, 2017 und 2018 habe ich dann dieses Buch veröffentlicht, Bullet Journal Praxisbuch. Und für mich auch das Bullet Journaling ist eine visuelle Methode. Ganz viele denken immer, ja, ich muss da irgendwie so hübsche Seiten machen, darum geht's gar nicht. Wenn man mein Bullet Journal anschaut, das sind tolle Seiten dabei, aber auch nicht so tolle, ganz viele nicht so tolle. Und das System dahinter ist wichtig. Und auch hier wieder, Perfektionismus kann man nicht gebrauchen. Es soll funktional sein, genau.
Ja, ja.
Und das andere, Sketch Your Day, ist halt tatsächlich auch so ein bisschen mehr Richtung Achtsamkeit. Also das sind ja eher noch ein bisschen illustratorischere, kann man das so sagen? Illustrative, ach, du weißt, was ich meine.
Ja.
Bilder, aber eben auch um den Tag zu reflektieren, ja. Das kann man sich wie so ein Sketch Diary vorstellen, aber durch diesen ganzen Aquarelltrend und so weiter habe ich mich da auch ein bisschen mehr ins Künstlerische versucht, aber dennoch auch nicht nur reine, ich mache Aquarellzeichnungen, sondern eben, ja, ich zeichne meinen Tag, ich reflektiere durch meine Zeichnungen und Text, passt ja wieder zu Sketchnotes, was ist da eigentlich alles passiert, genau.
Ich finde das ganz spannend bei dir, weil du sozusagen, bei dir ist die Kreativität, wenn ich das so sagen darf, wirklich Mittel zum Zweck, so, und du bist nicht so die Künstlerin, die jetzt quasi Blumenfelder malt und dann irgendwie Gemälde so ungefähr um der Kunst willen, sondern bei dir ist die Kreativität immer verknüpft mit einem Zweck und einer Funktion, wie du ja auch gesagt hast. Und ich finde es total spannend, dass du sagst, Perfektionismus muss man da beiseite legen. Und du bist auch kein Perfektionist, weil ganz viele Künstler haben ja so einen Hang zum Perfektionismus. Von daher finde ich das mal ganz spannend, dass du da von der anderen Seite das Ganze eigentlich beleuchtest.
Ne? Ach, krass. Also jetzt, wo du das so sagst, stimmt. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Das werde ich mir heute auf jeden Fall nochmal in mich gehen. Aber du hast total recht. Es stimmt. Das Bullet Journal ist für mich eine funktionale Sache. Das Sketch Your Day ist was für mein Herz, absolut. Und diese Reflexion. Aber das finde ich echt super spannend, weil das habe ich aus der Warte noch nie gesehen. Und es stimmt tatsächlich. Also ich habe noch nie irgendwie länger als 20 Minuten an einem Bild gearbeitet. Ich bin eben nicht, ich könnte nicht irgendwo eine Staffelei haben und da tagelang, das bin ich auch gar nicht. Das muss schnell gehen und das muss nicht perfekt sein und gut ist. Aber das ist wirklich spannend. Danke, Katharina, für diesen schönen Impuls jetzt auch für mich. Das schreibe ich definitiv in mein kleines Journal. Ich habe ja immer so eine Morgenroutine, wo ich auch immer so ein bisschen schreibe, vor mich hinschreibe. Und das werde ich da einsetzen, das finde ich echt. Danke.
Interessant. Ja, witzig, gell? Manchmal ist man selber irgendwie, man ist halt so, wie man ist und man merkt ja gar nicht, oder man vergleicht sich vielleicht im besten Fall auch gar nicht so sehr mit anderen und dann fällt es einem gar nicht auf.
Das stimmt.
Ja, spannend.
Ja, ich habe.
Jetzt erzähl uns doch mal so ein bisschen von deiner Reise. Du hast jetzt uns vorhin zwar nicht dein Alter verraten, aber du hast 4 Kinder und lebst schon einige Jahre in Bremen, bist schon einige Jahre selbstständig. Wir können uns also vorstellen, du bist keine 23 mehr.
Nö.
aber deswegen nimm uns doch gerne mal mit, wie es jetzt dazu kam, dass du heute tust, was du tust. Du hast vorhin schon ganz kurz angeschnitten, du warst mal angestellt, aber erzähl mal, wie war so dein Weg? Was hast du ursprünglich gelernt? Oder beruflich eben Ausbildung oder Studium oder was auch immer gemacht. Was hast du gearbeitet und wie bist du dann in die Selbstständigkeit gestartet?
Also pass auf, ich habe, das muss ich auch nochmal sagen, als Kind wahnsinnig gern gezeichnet. Gemalt habe ich gar nicht, aber gezeichnet. Und für mich war aber damals immer so, da kannst du keinen Beruf machen draus. Ja? Du kennst doch dieses brotlose Kunst. Und insofern, und wie gesagt, ich sah mich auch nicht mit in Galerien oder Staffeleien und so weiter. Das, was ich heute tue, ist für mich ja gar keine Kunst. Wie auch immer. Ich bin ja in Österreich geboren und aufgewachsen, im schönen Salzburger Land. Und wie viele, gerade auch in der Gegend Salzkammergut, habe ich viel mit Tourismus zu tun gehabt. In Österreich waren die Schulen damals schon sehr viel dualer. Da hat man einen Ticken länger gemacht, aber dafür hatte man gleich Berufsausbildung und Matura, also Abitur gleichzeitig. Und das war, das nennt sich Touristikkauffrau, wenn man so will. Und danach bin ich wollte unbedingt Französisch lernen und weil ich aber Kinder nicht so gerne mochte, ihr werdet lachen, ich konnte mit Kindern früher nichts anfangen, wollte ich auf gar keinen Fall als Au-pair gehen und bin dann, habe ganz viel gearbeitet im Sommer, das kann man im Tourismus, kann man ja gut Geld verdienen, also wirklich 60 Stunden die Woche, um mir ein Polster anzulegen und bin in eine Sprachschule nach Frankreich gegangen. Und ganz intensiv, die hing an einer Uni und da habe ich dann meine Französischdiplome gemacht, hätte auch studieren können, habe aber dann jemanden kennengelernt und mit dem bin ich nach Bremen gekommen, da war ich Anfang 20. Und da habe ich dann erstmal auch angestellt, weitergearbeitet, da saß hier in Bremen die Zentrale von British Airways. Und durch meine Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch, Österreichisch, keine Ahnung, habe ich da sehr lange gearbeitet. Und irgendwann ging die Beziehung vorbei, wie das halt oft so ist. Und dann bin ich in einem Wein- und Spirituosenimport gelandet als Assistentin der Geschäftsführung. Und irgendwann habe ich auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ich wollte eigentlich immer studieren. Ich wollte immer studieren. Wir konnten uns das halt einfach nicht leisten früher. So wie ich aufgewachsen bin eigentlich in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und es war, ich sag mal, Arbeiterfamilie. Das war jetzt auch gar nicht so, studier jetzt mal. Ne? Und dann habe ich tatsächlich in Bremen angefangen zu studieren. Da war ich dann, weiß ich jetzt gar nicht, 25 oder sowas, glaube ich. Halt einen Ticken später, hatte aber viel Berufserfahrung. Das war ja schon mal super. Und habe den Konrad...
Was hast du dann studiert?
Das war so ein internationales Studium, ein ganz frisches. Das hieß International Studies of Global Management, hieß das. Und da gab es 2000 Plätze, 2000 Bewerbungen auf 35 Plätze. Und Diana hat einen bekommen.
Wow.
Und weil ich aber ja schon 25 war, 26, meinen Mann kennengelernt habe, habe ich dann meinen Sohn bekommen im Semester 3. Dann mussten wir aber ins Ausland, also und nicht irgendwie nach Groningen oder sowas, sondern es musste ein Schwellenland sein. Und durch diesen Job im Wein- und Spirituosenimport gab es Verbindungen nach Südafrika. Dann bin ich mit dem Sohnemann nach Südafrika, da war der 1. Und
aber warum musstest du wegen
das Studium,
quasi Auslandssemester oder?
Ganz genau. Ganz genau, das war da integriert. Also habe ich das Kind mitgenommen und war schwanger mit Kind Nummer 2, mit meiner Tochter, meiner ersten Tochter, und habe dann da in Südafrika das weitergemacht, das Studium.
Und alleine oder ist dein Mann mitgekommen?
Nee, alleine. Der ist hin und her gekommen, genau. Er konnte das auch beruflich verbinden, genau. Und dann kam ich wieder. Dann kam ich im 7. Semester wieder und habe dann meine Tochter bekommen. Und dann war das Studium fertig, auch in der Regelstudienzeit. Das ging nicht anders, weil es der letzte Diplomstudiengang war. Danach kam nur noch Bachelor, also konnte ich auch nichts schieben. Und dann habe ich eben wieder gearbeitet. Und halbtags zwar mit den 2 kleinen Kindern. Und dann kam dann das 3. Kind und dann kam das 4. Kind und dann kamen die Sketchnotes. Dann kamen die Sketchnotes und dann waren da die 4 Kinder, die Sketchnotes und der Job. Und dann habe ich irgendwann gedacht, du musst das tun, was wichtig ist. Also die Kinder und die Familie und die Sketchnotes. Und dann habe ich eben, je weiter ich das Ganze aufgebaut habe, desto mehr konnte ich das andere loslassen. Und dann habe ich 2018 auch den Vertrag für dieses wunderbare Atelier unterschrieben. Und jetzt freue ich mich voll, dass das alles so ist, wie es ist. Genau. Ja.
Wahnsinn. Das heißt, du hast dann eigentlich, wenn du sagst, du hast 2014 eigentlich erst so richtig Sketchnotes kennengelernt und eben bist da so reingestartet. Mhm. Wie schnell hast du dann gecheckt oder gedacht, könnte ich mich selbstständig machen? Weil oft startet sowas ja auch eben als eine Leidenschaft oder ein Hobby und dann macht man das. Aber wie kam es quasi dazu, dass du dachtest, ah ja, cool, ich muss ja gar nicht mehr arbeiten, ich mache mich einfach selbstständig?
Das kam, weil das sofort auf der Stelle mega gut lief. Also ich konnte mir, ich habe da einfach viel Glück gehabt. Ich glaube einfach auch 2015 gab es ja noch nicht so viele, die das gemacht haben. Und ich wollte es unbedingt, weil es mir so einen Spaß gemacht hat einfach. Und ich sag mal, Social Media ist ja auch eine Riesenhilfe gewesen, ja. Also ich, wie soll ich das sagen? Früher, ja, sitzt du in deinem Kämmerlein, ja, und dann zeichnest du irgendwas, dann gehst du zu Mama und sagst, guck mal, ja, oder zu deiner Freundin oder zu wem auch immer. Ja. Heute hast du die Möglichkeit, das, was du kreierst und schaffst, an ganz viele Menschen auszuspielen. Und das ist eben eine Sache, wo du natürlich sehr schnell merkst, ob etwas ankommt oder nicht. Und ich habe ja auch relativ schnell eine Website gemacht und ich habe aber nicht nur einfach eine Website gemacht, hallo, hier bin ich, das kann ich, sondern ich habe ja einen Blog dran gehängt. Das ist ja ganz schlau. Also ich finde für alle Newcomer, wenn ihr eine Website macht, weil ihr Workshops gebt oder sonst was, baut immer einen Blog dazu, weil das SEO-technisch natürlich super interessant ist, weil du fütterst ja durch deine Blogbeiträge, fütterst du deine Website, das findet Google super spannend und dann tauchst du eben auch sofort auf. Und dadurch habe ich eben einfach gemerkt, durch diese Social Media, durch diese Webpräsenz, kannst ja alles gucken, das ging eben alles wahnsinnig schnell. Viele Aufträge und so weiter. Und es war ja auch noch relativ neu, 2015 und 16 gab es ja auch noch nicht so viele. Ich war jetzt bestimmt nicht einer der Ersten oder die allererste, bestimmt nicht, aber doch eher schon vorne mit dabei, sage ich mal so.
Ja, ja.
Und irgendwann habe ich.
Aber welche Art waren dann diese Aufträge? Also ich kenne mich da tatsächlich einfach nicht so aus in dem Bereich Sketchnotes. Wird man dann gebucht für, also mit dem Graphic Recording, das habe ich verstanden, aber wofür wirst du als Sketchnoter?
Also der erste Auftrag, reelle Auftrag, den ich hatte, der war sogar, da habe ich noch gar keine Website gehabt. Das ging zwar über einen Freund, aber das macht ja nichts. Und zwar, die sitzen in Hamburg. Und die haben da ein Unternehmen. Am Anfang steht ganz viel Geld und ein Investor und am Ende steht ein Windpark. Und da gibt es aber ganz viele Schritte. Wie komme ich mit dem Geld zu diesem Windpark? Da gibt es also ganz viele verschiedene Schritte. Und das hatten die in einer 30-seitigen PowerPoint drin. Und die haben gesagt, wir brauchen ein Bild, dass das erklärt, was wir da tun. Denn diese einzelnen Komponenten, die konnte man auch einzeln buchen oder eben als Komplettpaket. Da ging es um Milliarden. Und das ist ein Bild, das ich umgesetzt habe auf ein Bild. Das hängt heute noch dort im Foyer und das haben die ganz groß ausgedruckt. Und wenn Kunden kommen, legen die das hin. Das sind keine Details im Bild, aber eben die Schlüsselpunkte. Und dann kann man ja danach immer noch erklären, worum geht's im Detail, aber sie haben das immer visuell vor Augen und können ganz genau sehen, wo befinde ich mich denn gerade. Das heißt, das Bild unterstützt einfach den ganzen Prozess. So zum Beispiel kann man sich das vorstellen. Und bei den Workshops ist es halt so, die habe ich erst selber organisiert hier in so einem kleinen, das hieß Manufaktur am Emmerplatz. Und da kamen aber auch schon Lehrer und Personaler und so weiter. Und die haben das dann natürlich auch rausgetragen in ihr Unternehmen. Ich habe dann super Workshop gehabt, das wäre doch mal was für uns. Ne? Ich bin ja mittlerweile in Unternehmen, ich bin in Lehrerfortbildungsinstituten jedes Jahr in Bremerhaven zum Beispiel. An der Hochschule in Bremerhaven gebe ich einmal im Jahr das Wintersemester für die Studenten. Ne? Und es spricht sich durch die eigenen organisierten Workshops, spricht es sich eben um. Und mittlerweile natürlich durch die Website und so weiter. Aber die Kunden sind so vielfältig. Ja, das kann VW in Wolfsburg sein. Das kann irgendwie ein Pharmaunternehmen sein oder die Sparkasse oder das Max-Planck-Institut. Denn die Visualisierung kannst du überall anwenden. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie deine Frage war.
Ja, was das für Aufträge sind.
Genau, was sind genau, die Aufträge? Ja. Genau. Also das eine ist eben, ich zeichne was oder jemand sagt, ich habe eine PowerPoint, ich würde gerne die PowerPoint bebildert haben, statt immer Stockfoto und Fotolia-Foto, dann ist das aus einem Guss. Oder Erklärfilme habe ich auch schon gemacht, ne? Wo ich illustriert habe, jemand anderer.
Mit Animation?
Das mache ich nicht. Das hat jemand anders gemacht. Okay. Nee, da fehlt mir die Geduld und weil ich ja nicht perfektionistisch bin, deswegen. Ja, das sind stimmt. So. Oder Unternehmen möchten eine Broschüre machen und sie möchten das gerne einfach ein bisschen mit Sketchnotes bebildert haben. Ne? Oder sie möchten Bilder für ihre Website haben. Also das ist sehr, sehr vielfältig, diese Aufträge. Genau.
Spannend. Und du musst dich dann quasi immer so ein bisschen in die Themen auch einarbeiten oder die briefen dich oder wie funktioniert das?
Naja, also erstmal meistens schreiben die irgendwie, ich hätte gern das und das, was kostet das? Dann schreibe ich mal zurück. Das kann man so pauschal nicht sagen. Da muss man sich schon annähern, ne? Weil das ist mir schon auch am Anfang auch mal passiert. Dann denke ich mir, ach guck, da brauche ich ja nur 4 Stunden für. Das passt schon. Und dann waren es 16. Da muss man wirklich ganz genau gucken, was will der Kunde überhaupt, ne? Und man muss ja auch ganz wichtig, betrifft auch die ganzen Kreativen, du musst ja auch rausfinden, wofür will er das denn nutzen. Es gibt ja die ganzen Urheberrechtsgeschichten, ja.
Und Nutzungsrechte.
Genau, und so. Deswegen kann ich auch sehr empfehlen, in die Illustratorenorganisation zum Beispiel einzutreten. Ne? Also die haben da ganz viele Informationen dazu und die leisten sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und genau.
Und dann also geben die dir quasi einen kleinen Abriss von dem Thema, um das es gehen soll und du arbeitest dich selber rein? Oder gab es auch schon Themen, wo du gesagt hast, boah nee, also damit kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dazu was zu malen?
Nee. Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Nee, bisher noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so manche IT-Themen vielleicht schwierig sind, aber vielleicht fragen die auch gar nicht erst.
Genau.
Also ich hatte schon auch ein Graphic Recording IT-mäßig hier mal an der Hochschule hier in Bremen und das war wirklich, da bin ich auch noch morgens die Treppe runtergefallen, war so nervös und das war sehr herausfordernd. Aber man kann ja Sketchnotes mit viel Schrift und Container und Rahmen machen, da muss nicht immer gezeichnet werden, um Prozesse abzubilden. Und das war aber, muss ich sagen, sehr herausfordernd. Und die haben das aber in ihre Fachzeitschrift abgedruckt. Und dann hatte mich nochmal jemand gefragt aus Frankfurt. Und ich habe gedacht, das mache ich nie wieder. Und das erzähle ich euch jetzt ganz ehrlich, ja. Ich habe dann einen dermaßen hohen Preis aufgerufen, weil ich gedacht habe, das machen die sowieso nie. Und wenn sie es machen, dann ist es wie Schmerzensgeld. Und die haben es gemacht.
Dann lohnt sich.
Die haben gesagt, okay. Da bin ich da hingefahren und es hat auch geklappt, aber dann ist man auch echt kaputt. Das war 3 Tage Konferenz. Boah, ja. Danach muss man auch 3 Tage gar nichts mehr machen. Dann ist man auch echt ganz schön kaputt. Aber Auftragsklärung ist wichtig. Man muss sich immer rantasten. Das ist das Gleiche, wenn jemand sagt, ich möchte so einen Erklärfilm meinetwegen mal machen, dann kann man sagen, wunderbar, mache ich, und rechnet sich das aus. Und wenn du dann plötzlich feststellst, die haben noch gar kein Storyboard und wollen dich noch ins Storyboard mit einbinden, dann ist doof, weil dann hast du ein Angebot abgegeben und hast viel, viel mehr eigentlich zu tun. Und das muss man genau abklären. Wer macht was? Das ist ganz wichtig. Auch ich bin da sicherlich öfters mal auf die Nase gefallen. Und dann ist auch noch ganz wichtig, immer ins Angebot die Korrekturschleifen reinzuschreiben, ja. Weil es gibt Aufträge, das flutscht einfach nur. Die sagen, wow, super. Na, und dann liefere ich da ein Bild nach dem anderen. Aber es gibt auch komplizierte. Ich glaube, die Kunden sind eigentlich am ehesten kompliziert, wenn sie gar nicht selber wissen, was sie wollen. Und das ist oft das Problem. Und wenn du da nicht reingeschrieben hast, dass du vielleicht 3 Korrekturschleifen machst und jede weitere wird mit einem Stundensatz von Euro XY berechnet, dann kannst du echt total auf die Nase fallen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kann man aber auch schon ein bisschen in so einem Kundengespräch vorfühlen. Also mir sind immer die Liebsten, die schon genau wissen, was sie wollen. Jetzt nicht die Bilder, die mache ich ja, aber die wirklich eine Vorstellung haben. Und weil das andere, und das finde ich ganz wichtig, ist Konzeptarbeit. Und Konzeptarbeit ist was, was ich nicht mache. Das sage ich auch ganz klar. Früher, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, ach so, ja, dann hilfst du denen jetzt mal ein bisschen und so.
Ja.
Aber ich bin dafür nicht ausgebildet, ich kann das nicht und ich will das auch gar nicht. Und das ist auch ein Lernprozess, dass du irgendwann auch lernst, was will ich eigentlich machen und was nicht? Und nicht nur denkst, oh, cooler Auftrag und so. Ja, okay, dann mache ich da noch mal ein bisschen auch noch mit und so.
Ja, voll. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man eben auch selber erstmal lernen muss, was kann ich denn wirklich gut?
Genau.
Das muss man ja auch erstmal ausprobieren. Also ich habe auch viele Aufträge am Anfang gemacht, weil ich dachte, Auftrag ist Auftrag, so ungefähr. Andere machen das ja auch. Ich werde das schon können und dann aber halt festgestellt, boah, das liegt mir nicht oder es macht mir eben gar nicht so viel Spaß.
Genau.
Oder dann kommt es am Ende, wie du sagst, wenn man gerade so individuelle Aufträge, habe ich am Anfang paar Mal gemacht, und dann merkst du halt, der Kunde hat eine ganz andere Vorstellung gehabt als du und dann einigt man sich nicht und dann hast du es sowieso schon viel zu günstig von Anfang an angeboten.
Ganz
und
genau.
Dann ärgerst du dich nur noch grün und blau so, ne? Das erstmal rauszufinden, was kann ich und was will ich anbieten und dann auch dazu zu stehen vorm Kunden und eben so wie du jetzt auch gesagt hast, nee, animieren, das mache ich nicht.
Genau.
Punkt.
Genau.
Also da auch einfach irgendwie
ganz genau, weil
ganz klare Grenzen.
Ich hatte das nämlich auch, diese Erklärfilme mal drauf und ich hatte ja auch ein Programm mit animieren. Ich habe aber dann gemerkt, ich habe dann auch ein paar Sachen gemacht und ich habe gemerkt, das flutscht nicht so richtig, es macht mir auch gar keinen Spaß, dann war ich viel zu günstig für das, was hinterher eigentlich an Arbeit rauskam. Und jetzt ist es so, dass ich sage, ich kann gerne zeichnen, ich habe auch jemanden an der Hand, der animiert, dann können wir das gerne machen, wunderbar. Aber gerade bei Animation ist es natürlich auch, wenn du den Kunden sagst, naja, also Minimum 6.000 Euro bis 10.000 Euro, dann denken die alle, was? Das ist aber wirklich, Animation ist unglaublich teuer. Und wenn du zum Professionellen irgendwo hingehst, zahlst du das auch. Und den Zahn sollte man immer zum Beispiel gleich mal ziehen. Aber es ist tatsächlich so, ich sag mal, wir reden ja jetzt auch hier, um auch vielleicht junge oder Neuankömmlinge zu unterstützen. Jeder fällt mal auf die Nase. Also man kann sich immer Tipps abholen, aber gehört es auch dazu. Weil wenn du auf die Nase fällst, dann kannst du dann erst auch feststellen, was kann ich oder was will ich eigentlich wirklich. So. Und manchmal ist es besser, sich auf eine Nische zu konzentrieren, die man richtig gut kann, als zu meinen, ich mache jetzt alles. Und das ist mir ganz genauso eben auch passiert. Insofern, Erklärfilme sind da nicht mehr drauf bei mir. Mache ich nicht mehr. Oder Logos mache ich auch nicht. Ja. Ich hatte zweimal so eine Anfrage und da habe ich dann schon gemerkt, die wissen eben auch gar nicht, was sie wollen. Und das stimmt auch, ein Logo, da bin ich nicht die Richtige, weil ich müsste ein Konzept machen, um überhaupt erstmal rauszufinden, das bin ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und ich kann gern, wenn jemand sagt, ich habe schon ein Konzept und kann man das Logo umsetzen, das kann ich wohl machen, aber ein Logo entwickeln zum Beispiel mit mir auf keinen Fall, weil der Kunde wird ja auch nicht glücklich. Genau. Mhm.
Genau, und wenn man sich nicht wohlfühlt in dem Auftrag, was gefordert ist, dann traut man sich auch nicht, einen ordentlichen Preis aufzurufen, weil man denkt, naja, ich kann das ja gar nicht so gut. Mhm. Und dann ist es wie so eine Spirale, weil man dann quasi viel zu günstigen Preis hat. Dann macht man etwas, was einem keinen Spaß macht, was man nicht kann, für einen Preis, der sich noch nicht mal lohnt.
Genau.
Und am Ende sind auf jeden Fall beide Seiten unglücklich.
Total.
Weil der eine dachte, du kannst es, und er kriegt es dann auch entsprechend. Und du wusstest, du kannst es nicht. Und hast viel zu wenig Geld dafür gekriegt.
Oder du dachtest, du könntest es und hast gemerkt, du kannst es nicht. Ne? Ich
glaube,
wenn man es eh nicht kann, würde man es ja vielleicht auch nicht machen. Aber nee, das ist so.
Ja.
Und was für mich auch schwierig ist, also wir reden hier ja auch ganz ehrlich, ist eben auch was für Privatpersonen zu machen. Also da gucke ich ganz genau hin. Weil das sind oft, das ist so traurig das klingt, aber das sind oft echt die schwierigsten Sachen.
Ja.
Und du möchtest dann aber eigentlich, du willst ja auch nicht so die Preise aufrufen und so weiter.
Mhm.
Da mache ich dann lieber jemanden, den ich gut kenne, dann lieber einfach zum Gefallen. Gerne. Ja, das finde ich dann wieder cool. Aber so grundsätzlich Privatpersonen mache ich eigentlich kaum noch, nur wenn ich wirklich, wirklich Bock drauf habe.
Ja, witzig. Das finde ich auch einen ganz lustigen Punkt. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe da neulich erst mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass es irgendwie, es gibt im privaten Bereich entweder ich mache das umsonst, also ich mache das kostenlos, oder ich mache es gar nicht.
Genau.
Aber ich finde das total schwierig, auch so in diesen Bekannten- und Freundeskreisen, wenn sie dann schon immer wieder sagen, ich will ja nicht, dass du es umsonst machst und sag mir halt, was du dafür bekommst.
Ja.
Ja, also da müsste ich jetzt dann anfangen, keine Ahnung, 150 Euro zu nehmen, wenn ich jetzt einfach mal nur die 2 Stunden mir angucke, die ich daran sitze, und das wäre schon quasi ein Freundschaftspreis.
Ganz genau.
Aber natürlich zahlst du keine 150 Euro für ein DIN A3 Blatt Papier, was du verschenken möchtest oder so.
Ganz genau.
Und wenn ich dann sage, gib mir 20 Euro, dann ist es so, ja, was mache ich jetzt mit den 20 Euro? Also so, entweder ich schenk's dir, oder ich mach's nicht.
Genau.
Aber ja, das ist echt, finde ich irgendwie auch ganz witzig, so im privaten Bereich. Das ist so, das höre ich von ganz vielen. Mhm. Das ist einfach echt schwierig.
Und was es ja auch gibt, das habe ich zum Beispiel auch öfter, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für alle interessant ist, aber zum Beispiel gibt ja auch Leute, die sagen, kannst du die Hochzeit mitzeichnen, ja, oder eine Trauerrede
oder
so. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, nein, also erstens mal ist sowas immer am Wochenende, und ihr wisst ja jetzt, dass ich viele Kinder habe, am Wochenende arbeite ich erstmal grundsätzlich nicht. Und da sage ich dann immer, google mal Eventzeichner. Es gibt nämlich auch Eventzeichner, die machen sowas total gerne. Und da, weißt du, weil so eine Hochzeit mitzuzeichnen ist für mich auch eher eine Kunst, wenn man so will. Du willst versuchen, die Person abzubilden und diese ganze Stimmung einzufangen. Ein Graphic Recording ist ein Bild, mit dem ein Unternehmen arbeitet, ja, um ein Protokoll des Geschehenen zu haben, wenn man so will. Und das sind für mich auch 2 verschiedene Sachen. Und deswegen, auch das gilt für mich ein bisschen als Privatbereich. Ich habe ja auch oft Leute sagen, kannst du einen Lebenslauf machen? Da gucke ich erstmal, was ist das für ein Kunde und so weiter, ne? Aber wenn es dann schon heißt, wir sammeln dann alle Mitarbeiter zusammen, dann habe ich schon keine Lust mehr. Weil in Wirklichkeit, also so ein Prozessbild für ein Unternehmen ist ja echt was wert, ja? Und ein Lebenslauf von jemandem, und dann gehst du da hin und sagst, kostet so und so viel 1000 Euro, meinetwegen, dann die natürlich so, what?
Natürlich ist das im Privaten eben nicht wert, so, ja, das ist wirklich ganz schwierig. Also mir geht's auch so, am liebsten B2B, da hat man einfach, ist man irgendwie, da werden die Werte auch anders geschätzt oder können auch anders monetär eben geschätzt werden.
Genau, und nur weil wir einen Stift in der Hand haben oder einen Pinsel, das heißt ja nicht, dass wir von Luft und Liebe leben, ja. Wir müssen ja genauso, und das ist ja auch so wichtig zu wissen für die, die sich selbstständig machen möchten. Dann denkst du, nehme ich mal irgendwie einen Stundensatz von 30 Euro, ja, wer kann denn davon leben? Kein Mensch. Du musst ja mindestens 90 Euro Minimum nehmen, um überhaupt wirklich, ne, leben zu können.
Ja. Ja, ja. Das ist, finde ich, ein ganz wichtigen Punkt auch. Ich weiß noch, wie ich damals gestartet bin. Ich habe ja aus dem Studium heraus gegründet.
Ich weiß, das habe ich mir auch bei dir gestalkt, schon lange.
Ja. Und so als Student ist man ja Stundenlöhne von 12,50 gewohnt. Mein erster Job damals habe ich für 5 € die Stunde gearbeitet und dann habe ich für 7 € die Stunde gearbeitet und dann irgendwann im Studium hat man so 10 bis 12 € die Stunde für einen Nebenjob bekommen. Und dann weiß ich noch, einer meiner ersten Auftraggeber, der hat mir dann für ein Event, ich glaube, damals waren es 37 € die Stunde geboten. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Ich habe das meinen Freunden erzählt, habe gesagt, 37 €, das ist ja horrend bezahlt, ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich aber tatsächlich, wie ich dann so, ich glaube, nur ein Jahr später, wo ich dann so in der Selbstständigkeit schon ein bisschen mehr gesettelt war, der gleiche Kunde mich wieder angefragt hat, habe ich dann leider absagen müssen, weil ich gesagt habe, 37 € ist viel zu wenig.
Ja, ist auch so.
Ich komme damit nicht hin. So. Und das war so krass, weil das in so einem kurzen Zeitraum von dem höchsten Stundenlohn, den ich je bekommen habe, hin zum, es ist viel zu wenig. Ja. Und es müsste mindestens, wie du sagst, das Dreifache sein.
Natürlich.
Damit das sich rechnet.
Nein, das macht man sich eben auch nicht bewusst, ja, dass wir ja auch so viele abgeben müssen. Ne? Das macht man sich einfach nicht bewusst. Das ist eben ganz was anderes. Wenn ich angestellt bin, habe ich da unten meinen Nettobetrag und denke, super, ja. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, meinetwegen, cool, jetzt habe ich 1.000 € verdient, ja, was siehst denn du davon? Du siehst ja dann
nur, kann man immer mal pauschal 600, die Hälfte abziehen.
Ja, oder ne, 550 Euro ist das, was du wirklich davon siehst. Ne? Und,
gell,
und Luft und Liebe reicht halt nicht, gell, auch wenn es schön ist mit Stift und Pinsel und Papier.
Genau. Absolut. Magst du da erzählen von Erfahrungen, die du gemacht hast? Wie gerade so das Finanzielle ist ja oft der Knackpunkt so ein bisschen, ne? Also ich meine, die Leidenschaft haben, glaube ich, viele für die Selbstständigkeit und hätten Lust, aber letztlich sind die Finanzen einfach der Punkt, an dem es scheitert, entweder schon im Vorhinein, dass man sagt, ich traue mich das gar nicht, quasi in diese Unsicherheit zu gehen. Gab es da bei dir auch Zeiten oder Jahre oder auch vielleicht nur Monate, wo du auch damit gekämpft hast, weil nicht genügend Aufträge reinkamen oder weil du dich verkalkuliert hast?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Fast nicht. Das stimmt nicht ganz. Also erstmal ist es so, dass ich natürlich am Anfang waren meine Preise auch niedriger. Ne? Man findet sich so rein. Mhm. Ich war ja auch, wie gesagt, noch angestellt. Da kann man ja auch noch ein bisschen spielen sozusagen. Und ich habe schon auch über die Jahre die Preise sukzessive, sagt man das so, erhöht. Ich bin Österreicherin, ich darf ein paar Fehler machen.
Das ist okay.
Das passt schon. der erste Corona-Lockdown, natürlich, ne? Weil da wurde dann ein Workshop nach dem anderen ab und ich bin ja wirklich super gebucht gewesen, da wurde alles abgesagt und das fand ich dann schon krass, weil die Miete, ich habe ja immer noch eine Miete hier, das sind ja über 110 Quadratmeter hier, ich habe zwar auch jemanden noch mit hier drin, aber da habe ich dann schon geschluckt. Aber auch hier habe ich natürlich super schnell reagiert, so unperfektionistisch wieder mal. Ich habe ja ganz schnell auch meine Online-Kurse aus dem Dings gestampft. Und ich habe aber teilweise auch Kunden angerufen, also so zum Beispiel das Fortbildungsinstitut in Bremerhaven, wo ich seit Jahren bin, habe ich angerufen, habe gesagt, nur zur Info, Frau XY, ich mache auch online. Und dann habe ich mir das alles hier schön langsam eben angeschafft. Und jetzt habe ich ja auch dieses tolle Podcast-Mikrofon. und eben auch meine Online-Kurse, diese feststehenden Selbstlernkurse. Und ich sehe ja nun, wie viel Geld da rausgekommen ist die letzten 2 Jahre. Und ich sehe ja, wenn ich dieses Geld nicht gehabt hätte, das wäre schon echt blöd gewesen. Und und viele haben dann eben auf Online umgestellt, viele Unternehmen, aber das dauerte schon erstmal noch ein paar Wochen. Ne? Alle mussten doch erstmal gucken, Hilfe, was ist denn jetzt? Was ist denn hier los? Was passiert in dieser Welt? Aber da gab es schon diese Durststrecke. Und der Vorteil ist natürlich, ich habe jetzt alles online, ich mache wieder offline, aber ich kann immer noch online machen und ich erreiche natürlich auch Kunden, die ich vorher nicht erreicht habe. Also nach München bin ich jetzt nicht gefahren zum Workshop. Ja, bin immer eher noch bis zur Mitte von Deutschland schon noch irgendwie gefahren, aber jetzt kann mich eben auch ein Schweizer Kunde buchen für einen Online-Workshop oder sonst jemand. Ne? Das nimmt man dann halt so mit, sage ich mal. Abgesehen davon, dass jetzt alle schon ein bisschen online müde sind, aber.
Ja, es ist, ich finde auch, es war so ein, ja, so ein krasse Achterbahn eigentlich, ne? Erst waren alle total happy und glücklich, was man alles online machen kann und toll, man muss ja das Haus gar nicht mehr verlassen.
Genau.
Und ich selber merke aber auch, ich bin irgendwie so ein bisschen dann online überdrüssig geworden und dachte so, boah, nee, also jetzt gibt's so viel Angebot, da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr mitmischen, weil, also ja, hätte ich ja als Kunde selber gar keinen Bock drauf, wenn jetzt jeder mir einen Online-Kurs verkaufen will. So.
Ja.
Aber ja, jetzt finde ich, also gerade habe ich wieder so das Gefühl, es ist vielleicht wieder so ein bisschen, es schwingt sich jetzt so ein bisschen ein.
Genau, es pendelt sich ein bisschen ein. Man darf auch nicht vergessen, in der ersten Phase durften die Leute ja auch nichts machen. Und ja, dann gab es ja die Phase, wo zwar immer noch keine großen Veranstaltungen waren oder Workshops, aber die Leute durften wieder raus. Also da hat man schon gemerkt, es wird weniger. Aber in der ersten Phase, als alle ja nur zu Hause waren, es gar nichts stattgefunden hat, da war das echt super. Da konnte man sich kaum retten. Dann kam die Phase, wo es sehr abgeflaut ist, weil die Leute wieder raus durften und froh waren, wenn sie nicht, weil sie ja auch meistens im Homeoffice und noch beruflich fordert.
Richtig,
Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt pendelt sich das wieder ein. Es finden eben Sachen statt. Offline, also analog, aber einige sagen auch, ach, ich möchte beides, es gibt Hybrid und so und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sollen einfach aus dieser Krise die Dinge mitnehmen, die gut sind und waren. Ja, wir müssen nicht wieder in unsere Höhle zurück. Das ist genauso wie mit den Kindern. Die müssen jetzt nicht alle wieder ihre iPads abgeben, ihre Schul-iPads. Man kann ja jetzt trotzdem noch endlich in Deutschland, dass die Kinder ein bisschen digital auch zusätzlich arbeiten. Ne? Und, und ich denke, das gilt eben auch für uns Kreative, in dem, was wir tun und schaffen. Und wir mussten uns ja viel überlegen, was wir tun können, um weiter Geld zu verdienen. Und jetzt müsste man das einfach alles so ein bisschen zusammenführen und das Beste aus allem machen, eine gesunde Mischung.
Genau.
Genau, so irgendwie.
Das Beste aus beiden Welten quasi zusammenführen.
Ganz genau.
Ja, absolut.
Ganz genau.
Sag mal, wie ist es bei dir? Du hast vorhin schon kurz gesagt, am Wochenende, da arbeitest du pauschal nicht. Das finde ich total eine coole Aussage. Ich mache das auch so, seit ich verheiratet bin und das fiel bei mir zusammen mit dem Lockdown, dass ich dann irgendwie Wochenende erstmalig nicht mehr gearbeitet habe und jetzt manchmal in so Zusammenarbeiten mit anderen Selbstständigen merke ich dann so, wenn am Wochenende in der WhatsApp-Gruppe irgendwie Remi Demi ist, dann denke ich immer so, hä, ich arbeite doch gar nicht, wieso arbeiten die alle? Und merke dann so, ah, ich glaube, ich gehöre zu den altmodischen Menschen, die noch sowas wie Wochenende wertschätzen oder halt eben bewusst auch arbeitsfreie Tage sich nehmen. Hattest du da auch so eine Art Entwicklung? Weil viele Selbstständige, man startet ja und ist so, ja, den ganzen Tag bis in die Nacht, arbeiten so viel wie geht, jeder Auftrag zählt, man macht alles, man nimmt alles mit. Oder hast du von Anfang an tatsächlich das geschafft, dir da freizunehmen?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, genau. Also es hat zweierlei Komponente. Das erste ist, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das jüngste Kind gerade mal 2. Also da waren die damals 2, 5, 8 und 10 oder so irgendwie, ja. Und da das kannst du total vergessen am Wochenende, ne? Das, da ist nicht mit Arbeiten.
Ja gut, mit 4 Kindern
genau.
zu starten.
Und dieses Abends, ich kann nicht abends, ich bin abends, also ich kann gern einen Workshop geben, weil da kommt das Adrenalin, aber ich kann nicht für mich abends arbeiten, ich bin totaler Morgenmensch. Was ich mache tatsächlich auch jetzt, wenn es mal wo brennt, ist, ich stehe ja um 5 Uhr auf immer, ne? Ich habe ja nicht mal einen Wecker, also meine innere Uhr, die weckt mich auf, dann mache ich sowas eben morgens mal, ne? Aber ich arbeite in Wirklichkeit eigentlich nur vormittags und nachmittags mal zwischendurch. Ich arbeite hauptsächlich natürlich vormittags. Nachmittags ist halt Kinder, die brauchen mich. Aber ich weiß.
Das finde ich total cool.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es liegt schon sehr an der familiären Situation. Mein Mann hätte das auch nicht gut gefunden, ja. Wenn ich jetzt sage, du, ich muss aber jetzt hier und da noch einmal was machen und ich hätte, glaube ich, ganz gerne öfters mal, aber dann muss man das eben nicht machen. Und es ist am Ende des Tages auch viel besser für einen, weil sonst treibt man sich vielleicht zu sehr auf. Man darf sich auch nicht überfordern zu sehr. Ja. Genau.
Ist dir das mal passiert oder hast du es geschafft, es von vornherein präventiv zu vermeiden, dass es zu viel wurde?
Doch, zu viele, das ist mir 100-mal passiert. Ich habe es nur trotzdem nicht am Wochenende gemacht. Ach, das passiert mir immer wieder und das passiert uns allen, weil es gibt eben Aufträge, das weiß man ja, das flutscht und läuft und dann gibt es welche, das flutscht eben nicht und du hast aber schon einen anderen Auftrag. Ich mache ja nicht einen nach dem anderen, man hat doch viele Sachen parallel, du wartest auf Rückmeldung. Es ist ja auch so, es gibt Kunden, die nach 2 Tagen dir schon eine Rückmeldung geben und dann gibt es welche, die brauchen selber eine Woche. Ja, oder 2 und hätten dann gerne das in 2 Tagen erledigt. Morgen. Genau. Das finde ich ja besonders nervig, weil ich denke mir, ihr müsst ja nur drüber gucken und drüber sprechen und braucht 2 Wochen und jetzt soll ich innerhalb von 2 Tagen. Und wenn ich aber in diesen 2 Tagen gerade zufällig irgendwo einen Workshop habe oder vielleicht ein Graphic Recording, dann ist es halt doof. Und das passiert mir immer wieder, leider. Und ich glaube, das ist auch nicht so leicht zu vermeiden. Vielleicht hast du ja einen tollen Tipp dafür. Schwer. Ich finde es schwierig nach wie vor. Es ist zwar besser geworden, aber ich finde es schwierig, das immer so zu timen, so wie früher, wenn man angestellt ist, dann lässt er halt um 5 deinen Stift fallen. Das ist.
Nee. Ja, ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, dadurch, dass ich weniger tatsächlich in Aufträgen arbeite, sondern mehr in eigenen Projekten und mir meine Arbeit quasi selber mache.
Stimmt. Stimmt.
Deswegen, mir sind jetzt einige Unterschiede tatsächlich aufgefallen in unseren Selbstständigkeiten, weil ich nämlich sehr wohl diese finanziellen Schwankungen sehr stark kenne, weil bei mir halt, wenn ich an einem Projekt arbeite, was noch nicht veröffentlicht ist, verdiene ich noch nicht.
Das stimmt.
Und erst bei Veröffentlichung oder Launch oder wie auch immer, hat man überhaupt die Chance. Man weiß aber auch nicht. Also es ist nicht so wie bei einem Auftrag, wo vorher ein Honorar vereinbart wird und dann wird es gezahlt, wenn du abgeliefert hast.
Stimmt.
Sondern es ist halt immer eine unbekannte X.
Das stimmt.
Wenn ja, wie viel reinkommt. Und deswegen, genau, also da habe ich mich jetzt stark unterschieden. Und auch eben in diesem Timing-Ding, das war vor Corona noch anders, wo ich Workshops und Events auch ganz viel gemacht habe, dass ich immer so im Vorhinein, wenn die Leute anfragen für in 3 Monaten, dann denke ich, ah ja, da steht nichts im Kalender, kann ich machen. Und dann letztendlich war es aber halt so, dass ich Montag bis Sonntag irgendwie jeden Tag irgendein Event, irgendwas hatte. Und dann gemerkt habe, oh, das ist doch ein bisschen zu viel. Und das so im Vorhinein einzuschätzen, seine Kapazität, das war so ein Learning, was ich irgendwie durchlaufen bin. Aber jetzt,
habe ich
weniger so diesen krassen Kunden.
Aber das kenne ich auch. Deswegen mache ich ja immer in meinem Bullet Journal so Art Gegenüberstellung mit bei den Terminen zum Beispiel zwischen Business und Privat. Die werden immer gegenübergestellt. Das heißt, ich kann dann schon sehen, wenn ich sehe, das sind viele private Sachen mit den Schulen der Kinder, ne? Oder weil wir da dieses oder jenes und hin und her, dann weiß ich irgendwann auch, okay, Diana, du hättest zwar an dem Tag Zeit und an dem auch, aber schau mal, wie viel du schon hast. Da musst du jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich kann nicht jeden Tag einen Workshop geben oder jeden Tag ein Graphic Recording machen und dann noch parallel noch irgendwie ein Buch illustrieren. Bin ich jetzt auch bald fertig. Bin gerade ein Buch illustriert, also so ein wissenschaftliches. Da bin ich auch voll froh, wenn das dann vorbei ist, ja. Aber es macht Spaß, es sind coole Leute.
Cool, ja, das ist auch immer ein sehr großer Faktor, gell? Wie, wie schön ein Auftrag ist, mit was für Menschen man einfach zusammenarbeitet.
Absolut.
Ja, das stimmt. Ich finde, das ist echt irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man auch lernt, und das finde ich in der Selbstständigkeit nämlich auch so krass, es passt niemand auf dich auf, sondern du musst selber auf dich aufpassen. Also es gibt weder einen Chef, der sagt, so, du bist seit 10 Stunden da, du musst jetzt nach Hause gehen. Es gibt auch nicht so dieses Kollektive, wir machen jetzt 1 Stunde Mittagspause und wenn man merkt, das Büro leert sich, dann geht man auch nach Hause, sondern der Kunde weiß ja auch nicht, wie viele Aufträge du schon hast und der sagt dann nicht, ich sehe, die Kapazitäten sind schon ausgebucht, deswegen frage ich nicht an, sondern man ist halt so krass für sich selber verantwortlich.
Ganz genau.
Und das muss man echt erstmal lernen, da auch sich selber einzuschätzen. Weißt
du was? Da hast du total recht. Und das ist mir kürzlich klar geworden. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt auch für die Zuhörer. Ich habe immer dazu geneigt, ach komm, jetzt machst du das noch schnell, mach das noch, damit du dann endlich, jetzt machst du das noch, war schon total müde und kaputt, damit du dann endlich. Das funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht. Und da habe ich lange dafür gebraucht, sondern du musst sagen, ich mache jetzt eins nach dem anderen, weil wenn ich jetzt wieder 200% reingebe, habe ich übermorgen wieder 200%. Mach das nicht und so. Und das ist wirklich dieses, das noch, damit ich dann, das funktioniert nicht. Das gibt's eben nicht. Und deswegen dann lieber vernünftig, in Ruhe, eins nach dem anderen, weil dann hat man auch nicht so einen Stress und kann dann auch sagen, kann ich gerne machen, aber ich bin erst im Juni verfügbar. Ne? Und dann kann der Kunde immer noch sagen, okay oder eben nicht okay. So.
Genau. Da war auch, ich hatte da mal in dem Zusammenhang den Satz gelesen, das Beste, was du einem anderen schenken kannst oder geben kannst, ist ein gesundes Du. Und nur wenn du selber gesund bist und eben auch mental gesund und von der Auslastung her nicht am Burnout entlang schrappst, sondern ja mit deinen Ressourcen haushältst, nur dann kannst du ja auch gute Leistung bringen. Absolut. Und in dieser Verantwortung steht man als Selbstständiger eben auch, auf sich selber zu achten, seine Ressourcen im Blick zu behalten, damit man eben auch die gewünschte Leistung überhaupt bringen kann. Und ja, da ist Fokus, finde ich, immer ein ganz, ganz großer Schlüssel, der mir auch, ehrlich gesagt, extrem schwer fällt, immer noch, weil ich so ein impulsiver Mensch bin. Und wenn ich eine Idee habe, dann will ich sofort umsetzen.
Ich auch. Aber ich habe ja eine und Assistentin, alles. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen.
Ja, was macht die für dich?
Die Buchhaltung zum Beispiel. Ganz wichtig. Die hat aber auch zum Beispiel, ich habe ja durch die Corona-Krise einen Online-Shop gestartet, weil ich ja diese Workshops hatte und dann das Material musste da irgendwie hin. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich so einen kleinen Shop, dann können die das, dann kann ich das auch sauber buchhalterisch trennen. Das hat komplett sie gemacht. Ich suche nur aus und suche die Vertriebspartner und mache die Fotos, aber dieses ganze Aufs hätte ich im Leben nicht geschafft. Meine Online-Kurse, ich habe sie alle gedreht. Ich habe den Content komplett erstellt, aber sie war die, das Hochladen, das da reinsortieren in Digistore und so weiter und so fort. Ich hätte das alles im Leben nicht geschafft, neben eben vier Kindern, die ja noch dazu im Homeschooling waren und so. Dafür habe ich eben meine Assistentin, die ist ganz, ganz toll. Da bin ich echt froh. Und die macht eben diese Dinge, wo ich sage, ich mache das Kreative und sie macht dieses andere, wo ich eben sage, das nimmt mir viel zu viel Zeit weg und da brauche ich einen Perfektionisten. Ich kann nicht sagen, das lade ich jetzt schnell mal hoch, das passt dann schon irgendwie, das geht nicht. So. Und das ist für mich ein Riesenunterschied und man schluckt schon erstmal. Ne? Das sind ja auch Kosten, die man da hat und Personalkosten, die sind immer hohe Kosten, aber wenn das richtig gut geregelt ist, nehmen die einem so viel ab, dass du dann ja wieder mit deiner kreativen Tätigkeit quasi mehr Geld verdienen kannst. Nur wenn ich, wenn ich einen ganzen Tag mit der Buchhaltung beschäftigt bin, da hätte ich doch einen ganzen Tag ein Graphic Recording machen können. Ist doch viel besser. Bringt auch mehr.
Ja, genau. Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist auch so eine Schwelle.
Ja.
Am Anfang macht man alles selber.
Ja, habe ich auch lange gemacht.
Und dann, genau, also ich erinnere mich auch gut noch dran, am Anfang wirklich von A bis Z alles komplett selber gemacht. Und natürlich gibt es da die Themen, die einen furchtbar viel Energie kosten und viel mehr Zeit, als jemand anders kosten würden. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Privileg ein Stück weit, wenn man dann an diesen Punkt kommt, wo man sich erstens traut, die Personalkosten erstmal zu investieren, wobei es eben, ich würde es immer als ein Investment sehen und nicht als einen Kostenfaktor, weil es bringt ja im besten Fall nicht nur das Geld zurück, sondern mehr noch. Und ja, dann eben auch die richtige Person dafür zu finden. Das ist ja auch nicht so, dass man da einfach.
Aber es gibt ja viele tolle virtuelle Assistentinnen oder Assistenten. Und so war das ja auch mit ihr. Und und das heißt ja nicht unbedingt, dass du jemanden einstellen musst. Ne? Also das kann ja einfach über Rechnung laufen. Dann kann man sich da auch mal rantasten. Aber ich glaube, allein, wenn man schon ein bisschen gewachsen ist, wenn einem schon allein jemand die Buchhaltung abnimmt, das ist doch schon mal ein riesen fand ich damals voll toll. Ja. Ich habe es so gehasst.
Absolut.
Ich habe es so gehasst, mhm. weil ich auch immer wieder, da fehlt noch was von Steuerberater. Mhm. Und ich mal so, schrecklich.
Ja. Ja, ja, absolut. Genau. Ja. Spannend. Diana, ich habe extrem viel mitgenommen aus deinen ganzen Erzählungen und Berichten und finde es total cool, wie du, was du uns so viel Learnings auch mitgegeben hast aus deiner Erfahrung. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du gerne den Menschen mitgeben würdest, wo du so sagst, wenn mir das jemand am Anfang gesagt hätte, das hätte mir total viel Ärger erspart oder weiß ich nicht, das hätte mir geholfen?
Puh, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Das mit dem Ärger erspart, kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so ein Beispiel nennen. Aber grundsätzlich, wenn du wirklich für etwas brennst, ja, dann mach es. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man gleich seinen Job aufgeben muss. Ja, man kann sich doch super mhm. rantasten und so weiter. Weil wenn man wirklich eine Leidenschaft für etwas hat, dann schafft man das auch. Das mhm. finde ich, ist schon echt ein Punkt. Und der Perfektionismus, kann ich auch nochmal sagen, gerade im kreativen Bereich, mhm. ich glaube, da ist es echt auch wichtig, den Perfektionismus mal über Bord zu werfen. Lieber meinetwegen mal auf die Nase fallen und einen Fehler machen, als es gar nicht mhm. zu machen. Ja. Mhm. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt mega perfektionistisch wäre, dann hätte ich diese Online-Kurse gar nicht gemacht, weil dann muss das mhm. her und muss das her und muss das her. Und das ist schon so. Ja, das ist eigentlich so mein Tipp. Einfach ausprobieren und man muss nicht gleich alles, ich sag mal, aufgeben, alles andere. Mhm. Man kann schon ganz gut mal gucken, wie es parallel läuft. So.
Und ich finde, also was ich einfach nach wie vor krass finde, um den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu spannen, dass du im Studium mit Kind und schwanger im Ausland warst, dann mit 4 Kindern dich selbstständig gemacht hast, und quasi von vornherein ja ein viel kleineres Zeitfenster zum Arbeiten hattest, ja. als jetzt, wenn man sich wie ich nach dem Studium selbstständig macht und einfach Tag und Nacht arbeitet. Also, weil oft ja auch Menschen irgendwie sagen, naja, ich kann das nicht, weil ich habe Kinder und ich habe Verpflichtungen und ich traue mich das nicht. Ich finde, du bist das beste Mutbeispiel, dass selbst 4 Kinder einen nicht zurückhalten müssen. Ist ja auch immer sehr individuell, die Situation, das ist schon klar. Aber es finde ich total inspirierend, dass du da wirklich so diese verschiedenen Lebensbereiche schaukelst. Und finde ich aber auch mit so einer Gelassenheit, das fällt mir bei dir immer auf, auch wenn ich so deine Instagram-Stories verfolge, dann zählst du für mich nicht zu denjenigen, die so verbissen an ihrer Sache arbeiten und so höher, schneller, weiter und wie kann ich noch besser, größer, weiß ich nicht, mehr, sondern du machst deine Sache, du machst sie gut, du machst sie stetig, du bist, finde ich, so total, so ein totaler Ruhepol auch und bringst eben die verschiedenen Lebensbereiche unter einen Hut. Und das finde ich total inspirierend.
Oh, krass, cool. Jetzt bin ich ganz rot. Das könnt ihr aber jetzt gerade nicht sehen. Danke, ist ja cool, dass das so schön ankommt. Ich schreie auch mal rum, aber so ist es nicht.
Ja, aber...
Nein, das sagen die Kinder auch. Die sagen das auch immer, Mama, du bist ganz cool.
Genau. Das ist doch das größte Lob, wenn die Kinder das sagen, oder?
Das stimmt. Ja, vielen Dank. Also es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht heute, mal wieder ein bisschen... zu cool. plaudern.
Ja. Ich finde das immer so schön, von anderen einfach so die Erfahrungen zu hören und daraus zu lernen. Und ich bin sicher, da waren ganz viele Dinge und Themen dabei, auch für die Zuhörer, die sich da was rausziehen können für ihre Situation. Von daher vielen Dank für deine Zeit, Diana.
Gerne.
Danke, dass wir sprechen konnten und alles Gute für dich weiterhin.
Und für dich natürlich auch. Das wird noch ganz aufregend.
Ja, genau. Ich stehe ja erst am Anfang mit der Familie.
Das wird toll. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.